The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und kraftvoll in diese neue Woche, denn heute ist Montag und zwar Montag, der 20. Januar. Eines vielleicht noch vorweg. Am Donnerstag dieser Woche wollen wir Deutschland neu denken. Druckbetankung, 12 Stunden nonstop, eine Power-Konferenz zwischen Reichstag und Bundeskanzleramt auf der Pioneer 2. Mit dabei der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel, der Staatsrechtler Udo Di Fabio, Tatortkommissar und Schauspieler Jan-Josef Liefers, der spricht über eine Kultur, die zurück zur Freiheit findet. Und Mercedes-Chef Ola Källenius wird auch dabei sein, der skizziert, wie Deutschland sich verändern muss. Professor Veronika Grimm wird da sein vom Sachverständigenrat. Wir hören zu, wir denken mit, wir debattieren vom Frühstück bis zum exklusiven Flying Dinner. 5 Tickets, nicht mehr, gibt es noch auf thepioneer.de und in der App finden Sie die Details. Einen Link gibt es auch in den Shownotes. Man sieht sich.
An oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. That literally threatens our entire democracy.
Joe Biden warnt vor einer Oligarchie unter seinem Nachfolger Trump, der heute mit großem Spektakel ins Amt eingeführt wird. Die Demokratie sei in Gefahr, die Nähe zu den Tech-Milliardären zu groß. In dieses Horn blasen auch viele Medien und Politiker, vor allem eben mit Blick auf Elon Musk, den reichsten Mann der Welt, mit seinem künftig eigenen Department, der die Bürokratie in den USA entschlacken soll.
I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it.
Auch die anderen Technologie-Pioniere der USA haben sich mit Trump arrangiert, darunter Bill Gates, der Microsoft-Gründer. Er hat im Hause Trump jetzt zu Abend gegessen und mit dem Präsidenten gesprochen. Gates sagte dem Wall Street Journal danach, er, Trump, sei ziemlich faszinierend. Na dann, verwerflich? Auf gar keinen Fall, eigentlich doch nur logisch, aus 3 Gründen. Erstens, das amerikanische Volk hat Trump nicht trotz, sondern wegen seiner reißfesten Wirtschaftskontakte gewählt. Die technologische Dominanz der Chinesen zu verhindern und die wirtschaftliche Souveränität der USA wiederherzustellen, das ist die große Mission dieses Präsidenten. China habe Respekt vor ihm und seinem großen Gehirn, sagt Trump über Trump.
China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain.
Aber mal abgesehen davon, von seinem Brain, braucht Trump auch die geballte Unterstützung von anderen, zum Beispiel eben der Silicon Valley-Elite. Die Priorisierung der amerikanischen Demokraten im Wahlkampf, die eben nicht die Wirtschaftsmacht USA retten wollten, sondern die Demokratie. Das hat sich zwar medial durchgesetzt, aber eben nicht beim Wähler. Elon Musk ist Trumps asymmetrische Antwort auf Taylor Swift. Punkt 2, warum diese Oligarchenkampagne ins Leere läuft. Auch in Deutschland pflegen erfolgreiche Kanzler und Kanzlerinnen die Nähe zur Wirtschaft. Ja, was denn sonst? Seit Gründung der Bundesrepublik ist das so. Konrad Adenauer, unser erster Kanzler, hielt sich den Deutsche Bank-Vorstandssprecher Hermann Josef Abs als freundschaftlichen Berater. Und er verhandelte dann für die Bundesrepublik um die amerikanischen Wirtschaftskredite. Nur so konnte der Wiederaufbau des zerstörten Deutschlands zu annehmbaren Konditionen gelingen. Helmut Kohl nannte Leo Kirch, den Medienunternehmer, seinen Freund. Denn erst durch diesen mächtigen Mann war die Privatisierung des Fernsehens als neue Nebenstruktur neben ARD und ZDF überhaupt möglich. Kohl wollte die Alternative. Er brauchte einen Verbündeten. Und den konnte er ja nicht in der Bundestagsfraktion, sondern nur unter Deutschlands Medienunternehmern finden. Also, er profitierte, der Kohl und der Kirch auch, Win-Win, auch wenn Helmut Kohl später ein bisschen enttäuscht war.
Und ich habe dann auch, als ich sah, dass es richtig mit unterstützt, dass wir neben der öffentlich-rechtlichen Kette eine private haben. Ob meine Hoffnung von damals, dass sich dadurch die Lage im deutschen Fernsehen verbessert wird, auch das Niveau, da will ich mich jetzt nicht aushalten. Da habe ich sicher mehr Erwartungen gehabt, als in Wirklichkeit dann eingetreten sind.
Angela Merkel war zu Zeiten der Finanzkrise im Dauerkontakt mit Josef Ackermann, dem Deutsche Bankchef zu ihrer Zeit. Nur dank ihm konnte sie erfolgreich die Nation, die Sparer und dann natürlich auch die Banken vor dieser großen Finanzkrise retten. Ebenfalls Win-Win. Der Staat rettet Banken und die Banken helfen dem Staat.
Ich weiß, dass wir am heutigen Tag umfassende, weitreichende und auch einschneidende Maßnahmen beschlossen haben. Sie haben ein Ziel. Sie sollen helfen, dass neues Vertrauen entsteht. Vertrauen zwischen den Banken, Vertrauen in der Wirtschaft, Vertrauen der Bürger.
Im Gegenzug tat man sich dann auch privat einen Gefallen. Ackermann berichtet im ZDF.
Sie hat mir damals gesagt, sie würde gerne etwas für mich tun. Ich soll doch einmal etwa 30 Freunde und Freundinnen einladen aus Deutschland oder der Welt, mit denen ich gerne einen Abend zusammen sein würde im Kanzleramt.
Machtpolitik funktioniert eben nur Hand in Hand mit der Wirtschaft. Sonst bleibt ja der Politiker im Selbstgespräch mit sich, seiner Partei und den Beamten. Also dritter Punkt, warum die Oligarchenkampagne nicht funktionieren kann. Die Symbiose der Tech-Milliardäre mit Trump ist kein Makel, sondern eine Notwendigkeit. Man ist einander nützlich. Der Deal des Donald Trump lautet: Ihr seid meine Waffe im Kampf gegen die ökonomische Vormacht der Chinesen. Dafür bin ich euer Präsident, von dessen Politik ihr am Ende profitiert. Es gibt nämlich keine globale Technologieführerschaft der USA, ohne dass Elon Musk, Mark Zuckerberg und all die anderen profitieren. Ihre Dominanz ist kein Makel, das ist geradezu Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung America First. Plus alle Aktieninhaber der Nasdaq profitieren heimlich mit. Fazit: Im besten Falle sind also Politik und Wirtschaft eben einander nicht Feinde, sondern Partner. Die Oligarchenkampagne gegen Trump ist daher eben nur eine Leuchtmunition, die die Medien blenden soll, aber seine Präsidentschaft nicht beschädigen kann. Sie wird dadurch illuminiert. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Markus Söder spricht mit Dagmar Rosenfeld und Carina Mössbauer über Friedrich Merz, über den Bundestagswahlkampf und die Abhängigkeit Deutschlands von den USA, auch in Sachen Geheimdienste.
Wir sind blind und haben noch eine Augenklappe draufgepappt. Und wenn es die Amerikaner nicht gäbe, die uns regelmäßig informieren, wäre hier schon deutlich mehr passiert.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York weiß mehr über die neue Kryptowährung, die Donald Trump sich ausgedacht hat. Und in Großbritannien soll Junkfood-Werbung aus den Augen der Öffentlichkeit verbannt werden. Ja, und dann staunen wir über zwei Musiklegenden, die aktuell schon wieder, wie im vergangenen Jahr und in allen Jahren davor, die Streaming-Plattformen dominieren. Er ist TikTok-Star, Kostümkönig und singen kann er auch.
Glockenklang in der Ferne, über uns leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald.
Markus Söder wurde in diversen Umfragen immer wieder zum beliebtesten Politiker der Union gekürt. Das liegt weniger an den Umfragen als an ihm selbst. Sympathisch, frech, hintergründig, humorbegabt. Das liegt aber auch an Bayern. Selbstständig, erfolgreich. Man ist einfach gerne dort. Am Freitag war er jetzt bei uns, ein Bayer, auf der Pioneer 2, auf der Spree zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag. Mit meiner Mitherausgeberin Dagmar Rosenfeld und der Pioneer-Politik-Chefreporterin Carina Mössbauer hat Markus Söder über den Bundestagswahlkampf gesprochen. Das ganze Gespräch hören Sie in der Pioneer-App oder unter pioneer.de. Aber wichtige Auszüge hören wir genau jetzt. Los ging's mit der Frage von Carina Mössbauer.
Welchen Anteil haben Sie eigentlich auf diesem Weg zur Macht von Friedrich Merz?
Ja, es war jetzt sehr entscheidend. Ich war so freundlich, ihm die Kandidatur zu überlassen. Das war
sehr
nett von mir, fand ich jetzt also.
Das haben Sie natürlich
ganz... War ich fast schon ein bisschen mehr Schmusekätzchen statt Löwe. Also ja, so freuen
das haben Sie ganz freiwillig getan, Herr Söder, die Kandidatur überlassen.
Natürlich. Also erstmal ist es so, dass man mal die Historie sieht. Normalerweise ist es immer so, dass der CDU-Vorsitzende oder die CDU-Vorsitzende Kanzlerkandidat wird. Das ist historisch so. Wir Bayern sind zwar relativ groß und unser Selbstbewusstsein ist ähnlich formiert. Und,
aber da wollten Sie Geschichte neu schreiben, offenbar.
Und wir sind ja auch relativ erfolgreich in Deutschland. Wir helfen ja auch mit und zahlen vielen Ländern Länderfinanzausgleich. Zwar nicht freiwillig, aber wir tun es, kriegen auch nie Dankeschön dafür. Also wir sind ganz okay. Und in der Geschichte gibt es immer wieder mal so Momente, wo es tatsächlich dann eben CSU-Vorsitzende gibt, die an dieser Kandidatur schnupperten oder kandidiert haben. Das war Strauß, das war Stoiber und es war sozusagen so halb jedenfalls bei mir. Strauß und Stoiber haben es nicht geschafft. Ich glaube, wäre ich Kandidat gewesen, wären die Chancen relativ gut gewesen. Aber damals wollte die CDU nicht, das war dann Armin Laschet. Und jetzt war so eine Situation wieder. Und da habe ich gesagt, okay, es gehört zum Selbstverständnis, dass die beiden Parteivorsitzenden im Gespräch sind. Aber wenn der CDU-Vorsitzende sozusagen will und auch spürbar die CDU das sehr unterstützt, dann tun wir das auch. Insofern habe ich da kein Problem.
Also Sie haben aus formalen Gründen verzichtet?
Nein, aus Überzeugungsgründen, weil ich glaube, dass...
Friedrich Merz ist der bessere Kanzlerkandidat.
Naja, zunächst mal ist der beste Kanzlerkandidat, der die meiste Chance bietet, dieses Amt zu bekommen. Und das geht zunächst mal auch nur, wenn man eine komplette Partei hinter sich hat. Und man darf nicht vergessen, als wir vor 3 Jahren oder 4 Jahren fast gemeinsam begonnen haben, diese Parteivorsitzkonstellation zu haben. Ich hatte ja vorher schon 1, 2 andere Vorsitzende erlebt, die Annegret und dann Armin Laschet. Wir wussten beide nicht, ob das funktionieren kann. Aber was ich beeindruckend fand, sind 2 Dinge. Das erste, dass Friedrich Merz die CDU neu aufgestellt hat. Wir hatten ja jahrelang wegen dem Thema Migration, also wirklich Zoff und Streit. Und wenn Sie denken, Angela Merkel und Horst Seehofer, das war jedes Mal, wenn die eine Pressekonferenz hatten, wie so Ehen vor Gericht, ja. Also, das war immer ganz furchtbar, am Ende. Und das haben wir alles hinter uns gelassen, völlig neu aufgestellt, also neuen Move, neuen Weg gemacht. Das habe ich sehr geschätzt. Und was ich mag an Friedrich Merz, dass er nicht die klassischen Regeln der Berliner Medienwelt beachtet, nämlich so ein bisschen hinten rum und ein bisschen rausgeben und ein bisschen durchstechen. Und da kannst du dich relativ verlassen, dass das, was wir bereden, unter uns bleibt. Das hat eine sehr gute Basis gegeben, der vertrauensvollen Zusammenarbeit. Und last not least glaube ich, dass er in den Zeiten, in denen wir leben, wo Außenpolitik eine sehr große Rolle spielt, wir werden es ab bald erleben mit einem US-Präsidenten, der uns fordern wird, mehr denn je, dass wir mit Russen Ärger haben könnten, das kannten wir. Aber dass sozusagen unserem Rücken sich die Dinge verändern, das ist neu. Und deswegen glaube ich, dass Friedrich Merz der richtige Kandidat ist. Und wenn ich die anderen Kandidaten so anschaue, 100% Unterstützung für Friedrich Merz.
Markus Söder hat also großzügig dem Friedrich Merz den Weg zur Kanzlerkandidatur freigemacht. Aha. Und im Wahlkampf haben CDU und CSU noch den ersten Platz, aber die AfD kommt der Union schon gefährlich nahe. Eine Koalition mit den Grünen? Für Söder ausgeschlossen. Dafür gibt es auch Widerworte aus der Union, wie vom Ministerpräsidenten des kleinen Bundeslandes Schleswig-Holstein, Daniel Günther, sein Name. Der koaliert selbst mit den Grünen und hat bei Markus Lanz neulich gegen Söder ausgeteilt.
Aber Markus Söder sagt immer, es gibt in der CDU Leute, die es gar nicht gibt, um dann zu sagen, aber ich bin derjenige, der es verhindern wird.
Klare Ansage. Und wie es um die Koalitionswünsche des Markus Söder bestellt ist, das hören Sie hier.
Wenn Sie sagen, wir müssen so stark werden, wie es irgendwie geht, haben Sie da eine Zielmarke? Also wo drüber hinaus wollen Sie? Wären Sie zufrieden mit 30% am Ende? Bayern sehen die Umfragen ein bisschen anders aus. Sie liegen da zwischen 42 und 45. Oder sagen Sie, im Bund sollten wir auch mindestens Betrag X erreichen, damit wir eben dann auch diese Wende umsetzen können? Und wir haben Ihnen jetzt sehr aufmerksam zugehört. Wir wissen alle, Sie sind kein Fan von Schwarz-Grün. Die Frage ist aber, sind Sie damit nicht der größte Unterstützer der Sozialdemokraten? Also warum tun Sie denen dann so einen Gefallen, ihnen quasi die Regierungsbeteiligung so auf dem Silbertablett dann zu
Erstens
servieren?
Erstens bin ich das größte Bollwerk gegen die AfD wahrscheinlich, weil ich auch viele Leute binde, die schwanken. Fragen Sie mal Mario Vogt und auch Michael Kretschmer bei den Wahlkämpfen in den neuen Ländern. Ist gar nicht so leicht, dass westdeutsche Politiker da noch volle Säle bekommen haben für eine klare Sprache. Da, glaube ich, haben wir einen Beitrag. Nicht alles alleine, aber wir leisten einen Beitrag. Es gibt Menschen in Bayern, die wählen CSU, obwohl sie nicht mögen, weil es die CDU gibt. Aber es gibt auch ganz viele in Deutschland, die sagen, auch wenn die Bayern manchmal ein bisschen zu viel Temperament haben, ja und so, und zu viel Leidenschaft entwickeln könnten, aber irgendwie sind wir froh, dass wir sie haben und deswegen wählen wir auch CDU. Also das Erste ist, wir schwächen die AfD mit dieser Entscheidung, weil ansonsten laden wir die AfD ein, Stimmen zu sammeln. Ich sage Ihnen Berichte aus Gesprächen, Mittelstand, Handwerk, Landwirtschaft. Dort ist eine grüne Regierungsbeteiligung, also die führt da zu echten körperlichen Schmerzen. Also die Absatzbewegung, das ist das Erste. Und das Zweite, ich bin Wahlkämpfer für uns und ich unterstütze Friedrich Merz, sonst niemanden. Und alle anderen müssen sich dadurch anpassen, ist ja ganz klar. Nur ich denke, dass, übrigens habe ich die Debatte mit Schwarz-Grün nicht begonnen, die kam von anderen. Die kam von den Grünen. Ich sagte, hallo CDU, wir sind da.
Sie meinen, dass die Grünen sich der CDU anbieten als Koalitionspartner?
Ist erkennbar. Und dann gibt's natürlich auch ein paar Bundesländer, wo das möglicherweise gut funktioniert, kein Problem. Gibt's auch tiefe Freundschaften, gerade im Norden oben, ganz, ganz enge, so eine Boygroup da, alles super. Da habe ich auch totalen Respekt davon, freue mich, wenn sich Menschen leiden können, ja. Aber ich glaube einfach, dass die Grünen diejenigen sind, die am wenigsten machen und immer den entsprechende Verwässerung Rückzieher machen. Und deswegen, ich glaube nicht an die Grünen. Ich glaube, dass die Grünen eine wichtige Rolle für unsere Demokratie spielen. Eine ganz wichtige. Ich rede auch mit jedem gern. Und ich finde, in der Demokratie braucht es eine Regierung, braucht eine Opposition. Und die Grünen haben regiert. Das war mäßig. Und jetzt, finde ich, ist die Opposition super geeignet, sich zu stärken.
Im Endspurt dieses Wahlkampfes haben sich zwei Themen als die wichtigsten aus Sicht der Wähler herausgestellt. Eine wirtschaftliche Wende und die leidige Migrationsfrage.
Herr Söder, dann lassen Sie uns beim Thema Migration mal mehr über die Inhalte sprechen, für die auch die Union jetzt stehen will. Sie propagieren ja auch einen Politikwechsel, auch auf diesem Feld. Was wären denn dann so die drei Punkte in diesem Bereich Migration, wo Sie sagen, die müssen sofort kommen und das sind für uns auch so rote Linien. Also das muss jeder Koalitionspartner, wer auch immer es dann ist, mitgehen.
Zurückweisen und zurückschicken, so würde ich es mal sagen. Also zurückweisen, das heißt unmittelbar an der Grenze zurückweisen. Bei der illegalen Migration, es hat sich gezeigt, dass die Grenzkontrollen doch wirksam waren im Vergleich zu allen anderen. Übrigens auch überprüfen, wer kommt ins Land. Dann zurückschicken, klar, jemand, der eine Straftat begeht. Also doch selbstverständlich. Oder jemand, der keinen dauerhaften Aufenthaltsanspruch hat. Jemand, der auch gar keine Arbeit hat in dem Zusammenhang. Wo die Integration nicht funktioniert. Jemand, der eine andere Gesellschaftsordnung will. Also wissen Sie, jeder, der hier arbeitet und einen Job hat, natürlich sind tolle Leute dabei. Wir bürgern auch viele ein. Ich mache sogar Einbürgerungsfeiern selber in Bayern. Tolle Leute. Aber es gibt eben auch einen anderen Anteil. Die Steigerung der Kriminalität bei uns in Deutschland ist sehr stark, um über 30%. Der Messerdelikte, ich glaube 37%. Ein zum Teil 7- und 8-fach hoher Anteil aus dem Migrationsbereich gegenüber anderen. Das sind alles Fakten, die müssen wir verändern.
Zurückweisung an der Grenze, auch für jemanden, der Asyl fordert.
Nur beim Asyl ist es so, wir haben ja im Moment tatsächlich wenig Relevanz beim Asyl, weil wir diesen überragenden subsidiären Schutz haben. Das muss man so vorstellen, das Wort subsidiärer Schutz klingt total gut, heißt aber nichts anderes als Blankoscheck. Das heißt, aus Syrien und Afghanistan generell ohne Überprüfung Aufenthaltsrecht. Das muss sich natürlich ändern, bei Syrien jetzt sowieso, aber auch auf Dauer bei Afghanistan, den weg, dann kommt das Asylgrundrecht, wird wieder stärker. Und beim Asylgrundrecht bin ich der Überzeugung, dass wir es umwandeln sollten in ein objektives Recht, sodass der deutsche Staat am Ende entscheiden kann, auch darüber, nicht nur wer kommt, sondern auch wie viel Integrationskraft wir haben. Wissen Sie, auch bei der Gefahr des Terrorismus, es sind ja keine eingeschleusten Schläfer, Terroristen, die zu uns kommen. Es sind häufig jetzt diese Biografien, meistens Männer, die wo die Integration nicht geklappt hat und die fundamental enttäuscht sind davon. Und aus dieser Enttäuschung heraus eine Ablehnung und mit der Radikalisierung übers Netz oder solchen Gruppen dann eine Gefahr entsteht. Und irgendwann müssen wir uns einfach überlegen, was ist so eigentlich unser Weg denn? Und ich darf ich noch mal kurz ergänzen. Wir haben jetzt ja ab nächster Woche Donald Trump. Und wenn die Amerikaner noch mal für sich realisieren, dass die Abhängigkeit vom Militär gar nicht das Allerwichtigste ist, sondern die Abhängigkeit von den Geheimdiensten. Denn wir haben die schlechteste rechtliche Befugnis aller Europäer, fast aller europäischen Länder. Alle anderen um uns herum haben mehr Befugnisse, wir nicht. Wir sind blind und haben noch eine Augenklappe draufgepappt. Und wenn es die Amerikaner nicht gäbe, die uns regelmäßig informieren, wäre hier schon deutlich mehr passiert. So, jetzt wenn irgendwann Trump erkennt, nicht nur bezahlen für Militär, sondern vielleicht für was anderes, dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir mit umgehen. Und deswegen werden wir an ein paar Stellen einfach die Augen öffnen müssen für Realitäten. Das heißt nicht, dass wir Arbeit und Zuwanderung in die Arbeit brauchen, aber eben nicht mehr in die sozialen Sicherungssysteme. Da muss es eine Reduktion geben.
Das ganze Gespräch können Sie bei uns in der App oder auf thepioneer.de hören. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat Donald Trump jetzt offenbar seine eigene Kryptowährung erfunden und unsere Frau in der Wall Street kennt die Details. Also ab nach New York und einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Also Anne, was ist das bitte schön, der Trump-Coin? Gibt's den wirklich? Kann ich damit irgendwas kaufen?
Das ist eine Kryptowährung, die Trump selbst am Wochenende eingeführt hat. Der Preis des Coins ist dann auch direkt auf über $75 gestiegen. Inzwischen liegt er bei rund $40, was aber auch noch ein Plus von rund 500% seit der Einführung ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei über $8 Milliarden. Insgesamt werden aber auch nur maximal 1 Milliarde dieser Coins in Umlauf gebracht. Aber man kann sich das jetzt nicht wie so ein Barbezahlmittel oder sowas vorstellen. Man kann damit nichts kaufen. Es ist einfach eine digitale Spaßwährung, mit der die Anleger spekulieren können. Es steckt aber auch kein intrinsischer Wert oder so dahinter. Der Wert ergibt sich allein durch Angebot und Nachfrage.
Aber geht es hier darum, dass sich der neue Präsident selbst noch reicher macht, als er ist?
Also meines Erachtens ja, weil 80% der Coins von einem Trump-Unternehmen gehalten werden. Trump, ganz der unternehmerische Fuchs, wie er ist, hat damit den Menschen ein Spekulationsmittel gegeben, das sie jetzt in der Euphorie über seine Amtseinführung nach oben treiben können. Genauso wie die Aktien von seinem Medienunternehmen geht es dabei aber nicht um irgendeinen wirtschaftlichen Wert, sondern wirklich nur darum, den Anlegern der Möglichkeit zu geben, in Trump zu investieren. Ich persönlich würde einen riesen Bogen um den Coin machen, zumindest als konservativer Anleger, weil letzten Endes ist es einfach nur Zockerei. Wer Glück hat, verdient damit ein bisschen Geld. Man sollte sich aber auch darauf gefasst machen, viel verlieren zu können.
Sehr interessant, Anne. Außerdem reden heute Morgen alle über TikTok. Die Plattform wurde ja in den USA stillgelegt zunächst. Dann aber hieß es gestern Abend, sie sei wieder online. Also Anne, klär uns auf, was soll dieses Hin und Her und was, bitteschön, sagt die Börse dazu?
Ja, gestern wurde ja das Gesetz in Kraft gesetzt, das Ende der Woche vom obersten Gericht bestätigt wurde, dass TikTok seine Geschäfte in den USA entweder verkaufen muss oder die App in den USA stillgelegt wird. Die App wurde dann auch für US-Nutzer wirklich abgeschaltet. Ich konnte selbst auch meinen Account nicht mehr nutzen. Auch in den US-App-Stores von Apple und Google wurde die App gelöscht. Allerdings ging sie dann nach 12 Stunden schon wieder online, nachdem nämlich Donald Trump versprach, sich direkt heute nach seiner Amtseinführung darum kümmern zu wollen, dass es doch noch eine Fristverlängerung gibt, in der eine Lösung für TikTok gefunden werden kann. Er selbst will, dass auch der Staat einen 50-prozentigen Anteil an TikTok bekommt. Er sagte gestern bei einer Kundgebung wörtlich, ob man TikTok mag oder nicht, wir werden eine Menge Geld damit machen. Es haben sich aber auch schon ein paar potenzielle Interessenten ins Spiel gebracht, die sich mit TikTok zusammentun wollen oder den Dienst kaufen wollen. Die Börse an sich hat bisher noch nichts dazu sagen können, weil ja Wochenende war. Allerdings hatten natürlich die Spekulationen über die TikTok-Abschaltung dafür gesorgt, dass zum Beispiel die TikTok-Konkurrenten wie Meta gewinnen konnten. Über eine weitere Aktie, die auch davon profitieren konnte, spreche ich übrigens auch in der aktuellen Folge des Investment Briefing Podcasts, also da auch gerne mal reinhören.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, so eine Werbung, die geht gar nicht.
Prepare yourself for the barbecue ranch stack from McDonald's. Prepare your taste buds for the creamy, tangy, garlicky, herby, oniony, utterly delicious ranch sauce. The new barbecue ranch stack. Prepare to nonstop think about it.
Dass diese Werbung gar nicht geht, denkt zumindest mal die Regierung in Großbritannien. Cremige und leckere Ranch-Soße von wegen, wohl eher fettige Kalorienbombe. Ab Oktober sollen solche Werbesprüche auf der Insel verstummen, also nicht mehr im TV zu hören und zu sehen sein, zumindest tagsüber. Großbritannien sagt also der, so nennt man das dort, Reklame für ungesunde Versuchung, den Kampf an. Dann gibt's keinen Platz mehr für Chips, Flips, Schokoriegel und Co. Zumindest mal nicht im TV-Werbeblock. Alle Werbespots mit Lebensmitteln, die vor Fett triefen oder vor Zucker kleben, werden nur noch nach 21 Uhr über den Bildschirm flimmern. Und online, da heißt es sogar komplett Ende Gelände für Junkfood-Werbung. Das Ganze hat einen ziemlich ernsten Hintergrund. Ist ja klar, jedes fünfte Kind in England ist fettleibig, noch bevor es überhaupt die Grundschule verlässt. Das Werbeverbot für ungesundes Junkfood soll die Maßnahme gegen dieses Problem der Fettleibigkeit sein. Allerdings, das Regal mit den Snacks und den Süßigkeiten in den Supermärkten, das bleibt so bunt und verführerisch wie eh und je. Das Werbeverbot bis 21 Uhr wirklich reicht, das Essverhalten der Briten zu verändern, das werden wir sehen. Das wird dann wohl die nächste Studie enthüllen müssen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Musiker Taylor Swift und Bad Bunny weiterhin die Streaming-Dienste beherrschen, auch im noch so frischen Jahr 2025, das ja gerade erst begonnen hat. 20 Tage im neuen Jahr und schon haben die beiden Superstars Taylor Swift und Bad Bunny die Milliardenmarke an Streams auf Spotify geknackt. Und zwar jeder. Mehr als eine Milliarde. Damit wurde die Konkurrenz abgehängt. Künstler wie Beyoncé bis Ed Sheeran haben das Nachsehen. Taylor Swift, 35 Jahre alt, ist die Popqueen dieses Jahrzehnts. Sie hat sich mit lyrisch kraftvollen Country-Pop-Songs eine ja offenbar unerschütterliche Fanbasis aufgebaut. Ihre letzte Welttournee spielte über 2 Milliarden Dollar ein. Auch Bad Bunny, der 30-Jährige aus Puerto Rico, hat mit seinen Hits wie Moscow Mule und Monaco die globalen Charts erobert. Seine Latino-Sounds bringen weltweit vor allem die jungen Fans zum Tanzen. Dime, 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 esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Bad Bunny war Spotifys meistgestreamter Künstler von 2020 bis 2022. Und dann 2023 und 2024 gehörte der Thron Taylor Swift. Und dieses Jahr ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden. Jedenfalls sind beide gleich aufgestartet. Aber heute Morgen, ja, wir sind parteiisch. Wir starten heute Morgen mit Taylor Swift und zwar mit der noch sehr jungen Taylor Swift. Ohne große Komposition, fast unplugged mit akustischen Instrumenten und viel Gesang. Wieder ein Stream mehr für sie. Love Story. See the lights, see the party, the bar games. See you make your way through the crowd and say hello. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
met you on the outskirts of town, and I said, ooh.